온다.
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 스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보이스 오브 아메리카 라티나.
Hallo zum aktuellen Onda-Info 275. Diesmal bekommt ihr wieder ein Onda-Info wie gehabt, nämlich mit Meldungen und längeren Beiträgen zu verschiedenen Themen. Wir transportieren ja Stimmen aus Lateinamerika, deswegen hört ihr heute einen Beitrag aus Buenos Aires. Das argentinische Medienkollektiv La Vaca berichtet in ihrer Radiosendung Decimu über dominikanische Immigrantinnen, die als Sexarbeiterinnen in Argentinien leben. Wir haben diese Sendung für euch übersetzt und adaptiert. Außerdem hat sich unsere Kollegin den Film A Letter to the Future des Regisseurs Renato Martins angeschaut. Über 7 Jahre filmte das Team des brasilianischen Regisseurs das Leben der Familie Torres sowie der Familien Monier und Kepes in Havanna. Herausgekommen ist ein sehr einfühlsames Porträt von 4 Generationen, die die gesamte Entwicklung der kubanischen Revolution in den letzten 50 Jahren durchlebt haben. Die Meldungen kommen diesmal aus Honduras, Mexiko und Chile.
Und der Info? Nachrichten.
Polizeientlassungen in Honduras. Das Sicherheitsministerium in Honduras gab diesen Donnerstag bekannt, dass 75 Polizeibeamte von ihren Pflichten entbunden werden. Grund dafür sind deren mutmaßliche Beteiligung an Delikten im Zusammenhang mit Drogenhandel, Erpressung, Raub, Entführung und Menschenrechtsverletzungen. Diese Entscheidung wird in der kommenden Woche vom Sekretär für Innere Sicherheit Pompeyo Bonilla offiziell verkündet. Die Entlassungen sind Teil eines Aufklärungsprozesses, der im letzten November von der Nationalpolizei begonnen wurde. Damals wurden 28 Polizisten und 12 Beamte entlassen. Die Initiative dieses Prozesses ging von verschiedenen sozialen Gruppen und Sektoren des Landes aus. Eine der wichtigsten Beschwerden in diesem Zusammenhang kam von der Rektorin der Nationalen Unabhängigen Universität, Julieta Castellanos. Sie ist die Mutter von einem der beiden Studenten, die im letzten Oktober von Polizisten umgebracht wurden. Der UN zufolge ist Honduras eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Deren Zahlen nach hat Honduras eine Mordrate von 86 pro 100.000 EinwohnerInnen.
Mexikanische SchülerInnen besetzen 5 Radiosender. Etwa 100 Mitglieder eines Bündnisses von SchülerInnen besetzten 5 staatliche Radiosender im mexikanischen Guerrero. Eine Stunde lang besetzten sie die Mikrofone der Sender ABC Radio, La Que Buena, W Radio, Super 94 und den Radio- und Fernsehsender der Regierung in Guerrero. Ihnen ging es darum, die Aufklärung des Todes von 2 Schülern einzufordern. Die beiden waren im Dezember während einer polizeilichen Repressionsmaßnahme im Rahmen von Bildungsprotesten umgekommen. Die SchülerInnen, die die Sender besetzten, sind Teil des Bündnisses sozialistischer, bäuerlicher Studierender von Mexiko. Die jungen Leute forderten, dass dem Gouverneur von Guerrero, Ángel Aguirre, ein politischer Prozess gemacht wird. Außerdem forderten sie Informationen über den Ort, an dem die Polizisten festgehalten werden. Denen vorgeworfen wird, die tödlichen Schüsse auf die beiden Studenten abgegeben zu haben. An jenem 12. Dezember besetzte eine Gruppe von SchülerInnen eine Autobahn, um eine Verbesserung der Bildung zu fordern. Dieser Protest wurde von der Polizei mit Tränengas und Schüssen aufgelöst. Weiter forderten die SchülerInnen ein Ende der Verfolgung ihres Bündnisses durch den Staat. Sie kündigten an, ihre Mobilisierung auf die Hauptstadt und auf andere Orte auszudehnen.
Chiles Diktatur in Schulbüchern. Der chilenische Präsident Sebastián Piñera zog einen Antrag des Bildungsministeriums zurück, nachdem in Schultexten die Diktatur Augusto Pinochets nun Militärregime genannt werden sollte. Dieser Änderungsantrag wurde Mitte 2011 gestellt und im vergangenen Dezember vom chilenischen Nationalrat für Bildung angenommen. Das wiederum zog den Protest von Menschenrechtsorganisationen nach sich. Auch Oppositionsmitglieder und einige regierungsnahe Parlamentarier sprachen sich dagegen aus. Nichtsdestotrotz verkündete der Bildungsminister Harald Bayer, dass die chilenische Regierung auf der nächsten Sitzung des Nationalrats für Bildung eine neue Formulierung einreichen wolle, die die Kontroverse in diesem Fall auflösen würde. Zuvor hatte Bayer darauf hingewiesen, dass mit der Änderung des Terminus eine eher allgemeinere Begrifflichkeit angestrebt war, um sich auf die diktatorische Epoche zwischen 1973 und 1990 in Chile zu beziehen. Die Historikerin Barbara Azcárraga gibt zu bedenken, dass die Veränderung des Terminus einen ideologischen Zweck hat, der darauf abzielt, all den Missbrauch und all die Toten der Diktatur in Chile zum Schweigen zu bringen.
Es ist besorgniserregend, dass versucht wird, eine neue offizielle Geschichtsschreibung zu erstellen. Die Schule ist das Vehikel, um eine gemeinsame Geschichte zu schreiben, eine Geschichte des Landes. Deswegen ist sie so wichtig. Es handelt sich dabei um ein ideologisches Werkzeug. Die Rechte gibt vor, dass es objektive Begriffe gibt. Und das ist noch besorgniserregender, so zu tun, als ob es objektive, unbesetzte Wörter in einer Sprache gibt. Es handelt sich letztlich um einen Kampf der Begriffe. Deswegen ist diese Debatte, diese Kontroverse entbrannt.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Radioactividad!
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo. La Vaca es comunicación, ida y vuelta.
Heute werden wir in die Welt der dominikanischen Frauen eintauchen, die einen festen Bestandteil der urbanen Kultur in Argentinien ausmacht. Viel zu häufig befindet sich diese Welt in den vier Wänden eines Bordells. Was ihr heute hören werdet, ist keine Reportage, auch kein Hörspiel. Es ist ein Teil aus dem Leben einer dominikanischen Frau. Wir werden sie Claudia nennen. Ich lernte sie im Viertel Constitución in Buenos Aires kennen. Es war kalt, sie hatte ein schwarzes Top, enge Jeans und sehr hohe Schnürschuhe an. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Menschenhandel hörst. Die Experten benutzen es im Kontext der systematischen und organisierten sexuellen Ausbeutung von Frauen. Damit markieren sie eine Grenze zwischen freiwilliger und erzwungener Prostitution. Als ob es so einfach wäre, das zu unterscheiden. Jeden Tag verlassen Tausende Claudias die Dominikanische Republik, um dem Hunger zu entfliehen. Die meisten werden in den USA oder in Spanien als Migrantinnen anerkannt. Aber in Zeiten der Kopplung des Pesos an den Dollar ist auch Argentinien zu einem Zielland geworden. Es wird geschätzt, dass in den letzten 5 Jahren ungefähr 3000 Dominikanerinnen eingereist sind. Und wir alle wissen, wo sie landen. Es gibt nicht ein Bordell im Land ohne Dominikanerinnen. Andere stehen in Bahnhofsgegenden auf der Straße, wie in Once oder Constitución. Die Dominikanerinnen kommen mit der Mission hierher, ihren Familien Geld zu schicken. Die Interamerikanische Entwicklungsbank gibt an, dass pro Jahr 1.600.000.000 Dollar in die Dominikanische Republik fließen. 80% davon kommen von den Rücküberweisungen der dominikanischen Frauen.
Tienes que salir a donde te rinde el dinero. El peso de aquí argentino en Dominicana es 10 pesos. Y si yo mando un peso, son 10 pesos allá. Entonces son más.
Claudia sagt, sie muss dahin gehen, wo das Geld ausreicht. Ein argentinischer Peso, das sind 10 Pesos in der Dominikanischen Republik. Deswegen besteigen die Frauen ein Boot und fahren damit 20 Stunden nach Puerto Rico, erklärt sie. Ihre Schwester, die jetzt in Spanien ist, fuhr 9-mal mit dem Boot nach Puerto Rico. Sie ging wegen ihres Verantwortungsgefühls und dem Wunsch, ihre Familie zu unterstützen. Einmal wurde die Schwester tagelang in einen Schrank gesperrt, weil sie illegal war. Eine Nachbarin hörte Stimmen und alarmierte die Polizei. Sie wurde im Schrank gefunden und wieder zurückgeschickt. Alle 9 Male, die sie rübergefahren ist, wurde sie wieder zurückgeschickt.
Claudia ist die jüngste von 5 Geschwistern und hat ein Kind im Alter von 10 Jahren. Als sie ohne Ehemann und Arbeit dastand, war für sie die Zeit zum Auswandern gekommen, um ihre Familie zu ernähren. Sie ließ sich auf ein Geschäft ein, aus dem sie so leicht nicht mehr rauskommt. Sie bezahlte viel Geld, damit sie in das gewünschte Zielland geschleust wird. Wie jedes dieser Geschäfte beginnt auch dieses mit einem Wuchervertrag. Um die Reise zu finanzieren, müssen die Frauen eine Hypothek aufnehmen. Und schon haben wir eine extreme Abhängigkeit.
El barrio mío han salido en menos de un año más de 40 mujeres a Buenos Aires.
Claudia gibt an, dass allein aus ihrem Viertel in weniger als einem Jahr mehr als 40 Frauen nach Buenos Aires gingen. Also sagte Claudia ihrer Schwester, dass sie auch gehen will. Die Schwester fragte, warum willst du nach Argentinien? Argentinien ist groß, was willst du dort machen? Claudia aber war sich sicher, dass sie gehen wollte. Sie nahm eine Hypothek auf das Haus ihrer Mutter auf und ihre Schwester schickte ihr Geld aus Spanien. Claudia kannte einige Frauen, die ausgewandert sind. Sie hörte, dass es ihnen gut geht, dass sie Arbeit haben und Geld nach Hause schicken können. Was Claudia nicht wusste, ist, dass viele Frauen auf der Straße landen. Am Anfang hat Claudia Angst, zurückgewiesen zu werden. Aber sie kommt an und arbeitet. Sie bringt $500 mit, um die erste Zeit ohne Arbeit von etwas leben zu können. Als Sicherheit dient ihre Schwester, die ihr notfalls mehr Geld aus Spanien schicken kann. Die ersten Tage sind schwierig, sagt sie. Man hungert, man friert, einem kann alles passieren. Claudia war froh, in Argentinien angekommen zu sein, bis ihr gesagt wurde, was sie machen muss. Claudia kommt im Morgengrauen mit $500 an. Um 10 Uhr morgens hat sie nur noch $100, weil die Schlepper sie nötigen, es auszugeben. Ohne Kontakte und mit wenig Geld wird sie in eine argentinische Provinz geschickt, um dort zu arbeiten. 500 Pesos erhalten die Schlepper von ihr. Hinzu kommt ein Reisegeld von 300 Pesos. Claudia arbeitet. Claudia verkauft ihren Körper und muss dafür erstmal 800 Pesos bezahlen.
Claudia erklärt uns das so komplizierte auf einfache Art und Weise. Das Netzwerk der sexuellen Ausbeutung ist subtiler und erstickender, als es uns die Seifenopern warm machen wollen. Sie stecken dich nicht in einen Kofferraum und fesseln dich nicht mit Handschellen an ein Bett. Das ist gar nicht notwendig. Für diese Claudia sind die Einsamkeit und der Hunger die Handschellen.
Claudia weiß, dass sie betrogen wurde. Es wird erzählt, dass es viel Geld in Argentinien gibt, dass man gut bezahlt wird. Alles Lüge. Wenn man geht, muss man einen Mann aufgabeln und mit ihm Sex haben, sogar für nur 5 Pesos. Es gibt auch Männer, die sagen, ich gebe dir 30 Pesos, wenn du mich von hinten ranlässt. Aber an ihren Hintern lässt Claudia niemanden, auch nicht für Millionen Pesos. Wenn Claudia Papiere bekommt, kann sie arbeiten, auch wenn sie wenig verdient. Falls sie die Papiere nicht bekommt, will sie zurückgehen, denn sie will nicht auf der Straße anschaffen gehen. Sie sagt, auf der Straße muss man Bier trinken, weil man so viele Männer an einem Tag hat. Man muss sich mit Alkohol zulaufen lassen oder man denkt die ganze Zeit an seine Familie, während man von einem Mann gefickt wird. Und dann rutscht man in die Drogenabhängigkeit. Das ist das, was die Prostitution einem einbringt.
Llega al vicio de la droga, porque después que una persona usó droga y la prostitución te lleva a eso.
Klar ist, dass die dominikanischen Frauen auf der Suche nach einer Arbeit nach Argentinien kommen. Und die einzige Form, an Geld zu kommen, ist, sich an ein Bordell zu binden. Das kann man gut oder schlecht finden, empört darüber sein. Aber das eigentliche Dilemma ist ein anderes. Warum kehren die Frauen ärmer zurück, als sie gekommen sind? Zeichnen wir noch einmal nach, wie Claudia das Geschäft mit der Prostitution beschreibt. Ein Landsmann ist der Kontakt zwischen ihr und dem zukünftigen Zuhälter. Dafür bekommt er 200 Pesos pro Frau. Und wer bezahlt sein Honorar? Die Hure, die sich prostituiert. Die Frau muss an ihr neues Ziel reisen. Und wer bezahlt diese Reise? Die Hure, die sich prostituiert. Dann kommt sie endlich an und wird in einem Bordell ausgebeutet. Wer bezahlt die Unterkunft und die Verpflegung? Die Hure, die sich prostituiert. Wie ist es möglich, dass eine Frau derartige Bedingungen akzeptiert? Sehr einfach. Der Freier bezahlt den Zuhälter. Man könnte annehmen, dass der Zuhälter die Hälfte für sich behält und die andere Hälfte am Ende des Monats der Hure gibt. Aber weit gefehlt. Am Zahltag ist der Lohn nicht da. Was wir haben, ist eine Frau, die sich 30 Tage prostituiert und trotzdem kein Geld hat. Eine andere Claudia stellt uns ihre eigene Rechnung auf.
Que si lo que tú trabajas en boliche es compartido, lo que tú trabajas en la calle es tuyo. Si tú en la calle haces 30 pesos, 30 pesos son tuyos.
Wenn du in einem Bordell arbeitest, musst du die Einnahmen teilen. Was du auf der Straße erwirtschaftest, ist nur für dich. Auf der Straße gibt es ein höheres Risiko, gibt sie zu bedenken. Fährt aber gleich fort, dass 100 Pesos auf der Straße verdient, 100 Pesos sind, die nicht geteilt werden müssen. In einem Bordell ist man zwar besser geschützt, aber man wird auch ausgebeutet, schließt diese Claudia.
Wir kehren wieder an den Ausgangspunkt der Verkettung zurück. Wir stehen einer Frau gegenüber, die arm und verschuldet ist. Allein und gedemütigt. Glaub nicht, dass es dieser Claudia einfach fällt, uns von ihren Erfahrungen zu berichten. Sie sind es nicht gewöhnt, darüber zu sprechen, denn das Schweigen ist Teil dieser Kette. Sie empfinden große Angst, Scham und Misstrauen. Wenn sie vor das Mikrofon treten, erwarten sie kein Bedauern und Mitgefühl, schon lange nicht mehr. Die kleine Hoffnung, die sie haben, ist sehr viel konkreter. Sie erhoffen sich, dass diese Erfahrungen die dominikanischen Schwestern erreicht. Jene Schwestern, die sich überlegen, auszuwandern, um ihre Familien zu unterstützen. Diese Jugendlichen, die im Begriff sind, sich an diese Kette des Menschenhandels zu fesseln. Zu ihnen sprechen und schreien sie.
Hier gibt es Männer und nochmal Männer, sonst nichts. Sie wünscht sich, dass diese Nachrichten in der Dominikanischen Republik ankommen. Damit die Frauen, die dort ihr Haus, ihr Hab und Gut verpfänden, so wie sie es gemacht hat, es nicht tun, um hierher zu kommen. Auf gar keinen Fall.
Que no lo hagan ni muertas.
Dem Rim dir, mahlup galip wenn ich bin dir, aşkar sabah, aşkar gece, aşk.
In dem Film A Letter to the Future zeigt der Regisseur Renato Machins das Leben der kubanischen Familie Torres. Die Familie besteht aus 4 Generationen, die die gesamte Entwicklung der kubanischen Revolution in den letzten 50 Jahren durchlebt hat. Was ist aus ihren Anliegen, Träumen und Hoffnungen der Revolution geworden? Was wird die Zukunft bringen? Über 7 Jahre lang begleitete das Team des brasilianischen Regisseurs das Leben der Familie Torres, sowie der Familien Monier und Cepes aus Havanna. Martins interviewte außerdem Jugendliche und Gelegenheitsjobber, die von ihrem Leben, ihren Hoffnungen und Wünschen erzählen. Die Protagonistin des Films, Miriam Acelia Torres Santos, ist eine leidenschaftliche Verfechterin der 1959 eingeleiteten Sozialrevolution von Fidel Castro. Die ehemalige Lehrerin ist heute 60 Jahre alt. Trotz aller Schwierigkeiten hält sie an den Idealen der Revolution Gleichheit, kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung für alle fest.
Miriam Torres Santos.
Ich heiße Miriam.
Miriam Torres Santos. Mein Leben lang war ich Lehrerin. Während ich auf Lehramt studierte, wurde ich von der Revolution mitgerissen. Mein Vater ist 90 Jahre alt und noch sehr klar. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, Yulmi, und einen Sohn, der Julio heißt. Ich habe drei Enkelkinder und bin jetzt 60 Jahre alt. Ja, das ist meine Familie.
Ahora tengo 60 años y bueno, eso es toda mi familia.
Das Gute hier ist für alle und das Schlechte auch. Das müssen wir uns auch teilen. Das ist Gleichheit.
Miriam lässt die Zuschauer teilhaben an ihren Beobachtungen der vergangenen 50 Jahre in Kuba. Die Kamera streift durch die Straßen Havannas, wo Menschen von ihrem Leben erzählen. Der Film setzt am letzten Tag des Jahres 2008 ein, an Silvester.
Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 31. Dezember 2008. Eigentlich ist jeder Tag gut, um an die zu denken, die uns nahestehen. Aber heute ist eben ein besonderer Tag. Es ist ein Tag, um sich zu fragen, wo stehen wir? Es ist ein Moment, sich zu erinnern und zu sagen, wir tun das Beste, um deine Ideen zu verwirklichen. Wir machen, was du wolltest. Und wir hoffen, dass das Jahr 2009 für alle besser wird. Und das ist meine Hoffnung. Ich hoffe, dass sich die Lebensqualität in den nächsten Jahren verbessern wird.
Die Musik, die Machines einspielt, schafft von Anfang an eine melancholische Atmosphäre. Wir tun das Beste, um deine Ideen zu verwirklichen, sagt Miriam. Mit wem spricht sie in diesem Moment? Sie spricht Fidel Castro persönlich an. Seit 1959 ist Castro der Präsident Kubas. Miriam identifiziert sich immer noch stark mit ihm, ebenso wie ihr Vater Pipo. Pipo ist ein Revolutionär der ersten Stunde. 1914 geboren, beteiligt er sich mit seiner Frau an der Sozialrevolution.
Mein Name completo. Sacramento Torre García.
Mein vollständiger Name lautet Sacramento Torres Garcia. Ich bin auf dem Berg von Havanna geboren worden, am 14. März 1914.
Pipo gehört heute der in Kuba aussterbenden Urgroßvatergeneration an. Während der Dreharbeiten verstirbt er. Miriam gehört der Großmuttergeneration an. Wie aber sehen junge Leute die Situation in Kuba heute? Sind auch für sie die Ideale der kubanischen Revolution noch wichtig? Die junge Tochter der Familie Seppes erzählt.
Ich würde gern reisen, andere Länder kennenlernen, so wie die Ausländer, die hierher kommen. Sie genießen die Schönheit unseres Landes, sie genießen mein Land, unser Land. Und die Sachen, die sie genießen können, können wir nicht genießen, weil wir sie uns nicht leisten können. Aber wir sind doch die Kubaner. Der Privilegierte hier ist der Ausländer. Und das darf nicht so sein. Wir Kubaner müssen die Privilegierten sein. Wir kämpfen für Kuba, für Freiheit und dafür, dass alles sich hier gut entwickelt. Wenn Fidel kommt, rufen wir, es lebe Fidel. Aber wo ist Fidel? Und wieso sehen wir ihn nie? Wo ist er wirklich? Das ist das Problem, dass wir nicht wissen, wo er ist.
Viele Jugendliche versuchen, ein Visum zu bekommen und auszureisen.
Sie sind jung und sie streben nach Dingen. Was kann man dagegen machen? Man kann ihm nur alles Gute wünschen. Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt und Glück hat. Man kann sie nicht hier einsperren. Einige gewinnen und andere verlieren. Ich kenne so viele, die dahin gegangen sind und die nichts haben.
Julito, dem Sohn von Miriam, ist dies gelungen. Erst ging er nach Mexiko und dann in die USA.
Eines Tages rief er mich an und ich fragte ihn, Julito, wann kommst du zurück? Und er sagte, wie soll ich denn zurückkommen? Da habe ich verstanden, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Das war sehr hart für mich.
Miriam sagt, dass das Leben in Kuba kompliziert ist. Die alltäglichen Probleme fangen mit der Wasserversorgung an und gehen bis hin zu Grundnahrungsmitteln wie Brot.
Seguimos con ese problema que lo llevamos como un lastre.
Wir haben ein Problem, das wir wie ein schreckliches Laster seit Jahren mit uns herumschleppen. Heute weißt du nicht, was du morgen auftischen wirst. Du weißt nicht, was du morgen essen wirst. Der Kubaner kann nicht das Brot essen, was er will, denn sie geben dir ein Brot pro Tag pro Person. Das ist jetzt schon seit 40 Jahren so. Dieses Problem hätten sie in 40 Jahren schon regeln können. Eine so einfache Sache wie das Brot. Ob das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist oder nicht, interessiert mich nicht. Aber ich möchte in eine Bäckerei gehen und ein Brot finden können, das ich bezahlen kann.
Miriams
Tochter Yulmi und mehrere andere von Machins Interviewte machen das Embargo der USA für die schwierige wirtschaftliche Situation in Kuba verantwortlich.
Desde que el bloqueo este de Estados Unidos se ha puesto mucho más feroz que las cosas faltan.
Seit die USA ihr Embargo verstärkt haben, ist die Situation hier immer schwieriger geworden. Es fehlen Sachen. Es ist manchmal schwierig, Lebensmittel zu kaufen. Es ist schwierig, obwohl wir uns alle gegenseitig helfen.
Dieses Embargo dauert jetzt schon 40 Jahre an. Das ist grausam und macht unser Leben sehr schwierig. Unser Leben ist schwieriger als das der Menschen in irgendeinem anderen Land. Aber Miriam will trotz aller Schwierigkeiten lieber in Kuba leben. Sie ist auch trotz Kritik am herrschenden System in Kuba immer noch vom Sozialismus überzeugt.
Der Sozialismus geht von der Basis aus. Er besteht in Sensibilität, in der Liebe zu den Mitmenschen, der gesamten Menschheit.
Im Kapitalismus leben einige sehr gut und viel mehr Menschen leben sehr schlecht,
sagt ihre Tochter Yulmi. Insgesamt zeigt der Film, dass die Ansichten, insbesondere der verschiedenen Generationen in Kuba, über die Situation und das Leben dort stark auseinandergehen. In ihren jeweiligen Lebenssituationen beurteilen und ordnen die Menschen das System sehr unterschiedlich ein. Die älteren Generationen und die Generation der 40- bis 50-Jährigen scheinen sich noch wesentlich stärker mit der Sozialrevolution und der Regierung von Castro zu identifizieren. Besonders die jungen Menschen sind zu einem großen Teil arbeitslos und haben wenig Perspektiven. Der brasilianische Regisseur Machins erklärte in einem Interview mit dem Farbfilmverleih Berlin: Es war für mich eine ganz besondere Erfahrung zu sehen, wie die Menschen in Kuba voller Stolz auf das eigene Land die kleinen Erfolge ihres täglichen Lebens meistern und trotz der sehr eingeschränkten materiellen Mittel so unglaublich zufrieden sind. Machins scheint trotz seiner vielen Reisen nach Kuba immer noch eine etwas verklärende Außenperspektive zu haben. Geht doch aus den Interviews hervor, dass viele Menschen gar nicht zufrieden sind und das Leben in Kuba aufgrund der riesigen sozialen und infrastrukturellen Probleme sehr viel kritischer sehen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de